Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Bei mir geht gerade echt vieles drunter und drüber. Bei uns in der Family haben wir gemerkt, wir stehen vor vielen Herausforderungen, gerade in dieser Zeit, wo zum Beispiel die Spielplätze alle abgesperrt sind, wo man nicht mehr zu einer Spielgruppe gehen kann, wo meine Frau immer hingegangen ist und ich auch ganz am Anfang freigestellt wurde von der Arbeit. Dann kam ich irgendwann die Nachricht, jetzt soll ich wieder von einem zum nächsten Tag arbeiten. Und dann kam jetzt die Nachricht ab, nächste Woche soll ich direkt wieder auch nur im Büro arbeiten. Also viele Möglichkeiten, viele einfach Dinge, die uns als Familie ganz neu herausgefordert haben, immer wieder umgeworfen zu werden von neuen Strukturen und einfach zu merken, dass wir als Familie damit irgendwie klarkommen müssen. Ich weiß nicht, ob es bei dir irgendwie auch ähnlich ist, dass du gemerkt hast, gerade viele Veränderungen, die da sind, viele neue Sachen, auf die man sich einstellen muss, die einfach irgendwie so eine Art Chaos in dein Leben gebracht haben. Und es gibt mehrere Studien, die Beziehungen oder Familien untersucht haben während und nach Naturkatastrophen. Zum Beispiel ist eine Studie aus dem Jahr 1989, da war ein Hurricane Hugo im Südosten der USA und da wurden Beziehungen untersucht und es kam heraus, dass in diesem Hurricane oder während dieses Jahres die Menschen viel, viel mehr sich haben scheiden lassen als in den Jahren zuvor und auch ein paar Jahre danach. Und genauso aber auf der anderen Seite war das auch sehr interessant, dass in der Studie auch herauskam, dass viel mehr Menschen auch geheiratet haben und Kinder bekommen haben. Man merkt also anhand dieser Studie, dass in Krisensituationen es irgendwie zwei Möglichkeiten gibt. Zum einen kann ich aus einer Krise gestärkt hervorgehen, ich kann wachsen als Familie in einer Beziehung oder aber ich kann daran zerbrechen. Und ich bin davon überzeugt, dass dieser heutige Bibeltext, den wir gehört haben, eine Grundlage ist, irgendwie eine Voraussetzung dafür ist, dass wir aus dieser Zeit und auch generell eine Familie sein können, eine Beziehung leben können, die gesund ist, die etwas hervorbringt, was positiv ist. Die erste Frage, die mir aber kam, als ich den Bibeltext gelesen habe, war: Warum brauchen wir Ordnung? Weiß nicht, bist du ordentlich? Kannst ja mal einfach deinen Nachbarn fragen, wenn du zu zweit diesen Stream schaust oder du schreibst einfach in den Live-Chat mal rein. Bist du ordentlich? Bist du so ein Ordnungsfreak vielleicht sogar? Also ich bin es nicht. Wenn ich meine Frau fragen würde, dann wird ein sehr klares Nein kommen. Bei mir sieht Ordnung irgendwie so aus, wenn wir das Wohnzimmer aufräumen, dann sehe ich etwas, was nicht ins Wohnzimmer gehört, nehme es und gehe damit erstmal durch den Flur und gucke, wo man es als nächstes hinpacken könnte, wo es erstmal nicht stört, obwohl es da nicht hingehört. Und so ist es nicht wirklich eine Ordnung, sondern man verlagert einfach seine Sachen immer wieder neu in andere Orte. Aber das ist mit Ordnung hier irgendwie auch nicht gemeint. Das ist nicht das, was Ordnung im biblischen Kontext heißt. Wenn es in der Bibel um Ordnung geht, dann gibt es einen Schlüsselvers, der total relevant ist, um zu begreifen, was Ordnung im göttlichen Sinne ist. Der steht in 1. Korinther 14, Vers 33. Da steht: Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Und jetzt fragt man sich vielleicht irgendwie, sollte da nicht stehen, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern der Ordnung? Das wäre irgendwie der logische Gegensatz von Unordnung. Aber das Interessante und irgendwie auch Geniale ist, dass es nicht hier so steht es. Der Gegenpart von Unordnung ist Frieden. Die Frage also, warum brauchen wir Ordnung, ist, weil Ordnung Frieden bringt, weil Ordnung Klarheit schafft. Ordnung heißt Ruhe. Und das ist ja auch irgendwie klar. Wenn ich zum Beispiel im Straßenverkehr keine Ordnung haben würde, wenn ich nicht wüsste, bei Rot muss ich halten, bei Grün darf ich fahren, rechts vor links, dann würde irgendwann ein Chaos entstehen. Dann würde jeder das tun, was er will. Jeder würde so fahren, wie es ihm gerade passt. Genauso bei einem Orchester. Wenn es keinen Dirigenten geben würde, der genau weiß, dieses Tempo brauchen wir da, werden die Instrumente eingesetzt und da hören sie wieder auf. Dann würde das Lied, die Musik würde nicht schön klingen, würde es da keine Ordnung geben. Und auch in der Natur finden wir ganz viel Ordnung. Und ein richtig geniales Beispiel finden wir in großen Vogelschwärmen. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gesehen hast. Ich habe dir ein Video mitgebracht, wo wo man einfach sehen kann, wie genial so viele Vögel auf so engen Raum fliegen können. Sie fliegen so schnell und irgendwie ganz ohne ineinander zu fliegen, irgendwie ohne, dass ein Chaos entsteht. Und man hat herausgefunden, dass die Vögel sich einfach an drei Ordnungen halten. Die erste ist, passe deine Richtung deinen Nachbarn an. Die zweite ist, halte dich an ihre Geschwindigkeit. Und die dritte ist, vermeide Kollision. Man hat das in einem Computerprogramm dann nachempfunden und da hat es dann auch funktioniert. Das heißt, die Vögel halten sich einfach an diese Ordnung. Jeder weiß irgendwie, wo sein Platz ist. Jeder weiß, welche Ordnung gelebt werden muss, damit das Fliegen in Frieden funktioniert. Wenn wir das Ganze jetzt umdrehen würden, wenn keine Ordnung da wäre, dann wäre da einfach nur Chaos. Wenn jeder Vogel so fliegen würde, wie er will, dann wird er sehr schnell mit anderen Vögeln zusammenstoßen. Das wird nicht funktionieren, sondern in einem Chaos enden, wenn man sich nicht an diese Ordnung hält. Die ganze Gruppe, der ganze Schwarm würde irgendwie auseinander geraten. Und das ist noch ein ganz wichtiger Zwischengedanke. Ordnung und Unordnung haben immer was mit mehreren zu tun. Ordnung so kann nicht irgendwie alleine stehen. Also wenn ich nur eine Sache habe, dann erkenne ich darin keine Ordnung, sondern sobald ich mehrere Sachen habe, mehrere Tiere, mehrere Menschen, mehrere Objekte, dann ist da eine Ordnung zu erkennen. Und genauso kann ich auch in der Ordnung mich an anderen orientieren, so wie die Vögel es tun. Wir haben also auf der einen Seite die Ordnung, die Frieden bringt, die Ruhe bringt. Und auf der anderen Seite haben wir die Unordnung, die Zerstörung bringt. Genauso wie es in Jakobus 3, Vers 16 heißt. Es steht, denn wo Neid und Streit ist, da sind Unordnung und lauter böse Dinge. Da, wo Unordnung ist, da sind böse Dinge. Da ist Zerstörung. Ordnung schafft Frieden. Unordnung schafft Verfall und Verwüstung. Und unser heutiger Abschnitt fängt genau deshalb mit einem richtig wichtigen Vers an. Fängt an mit einer generellen Aufforderung, mit einer generellen Ordnung, die für uns alle relevant ist. Und die steht in Vers 21 im Kapitel 5. Da steht, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Genau wie der Vogelschwarm sich aneinander orientiert, müssen auch wir uns orientieren, müssen wir einander im Blick haben, müssen wir aufeinander schauen und uns einander unterordnen. Und noch viel mehr in der Furcht Christi. Wir müssen uns an einem Maßstab orientieren. Und das ist Jesus. Er ist der, der genau zeigt, was es heißt, sich unterzuordnen. Wenn wir uns mit Ordnung beschäftigen, egal welche Ordnung es ist, ob es jetzt um die Ordnung geht von Mann und Frau oder von Eltern, Kinder oder um Arbeitgeber, Arbeitnehmer, die wir nächste Woche anschauen, in allen Ordnungen ist immer wichtig, zuerst zu wissen, die Grundsatzordnung ist, einander unterzuordnen in der Furcht Christi. Darüber steht, immer ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Und Jesus macht auch deutlich, was sein Maßstab ist. Er macht auch deutlich, was er sich von seiner Ordnung vorstellt. Und das finden wir in Matthäus 20, Vers 25 bis 28. Da ruft Jesus die Leute zu sich, denen er gerade redet, und sagt ihnen was sehr, sehr Interessantes. Da sagt er, ihr wisst, wie die Herrscher sich als Herren aufspielen und die Großen ihre Macht missbrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein. Wer bei euch groß sein will, soll euer Diener sein. Wer bei euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Jesus zeigt, dass er einen anderen Maßstab hat, ein anderes Denken von Ordnung hat. Da ist nichts Hierarchisches, nichts irgendwie, was Unterdrückung heißt oder irgendwie vorbringt. Ganz im Gegenteil, es geht um Dienst, es geht um Liebe und um Demut. Ich weiß nicht, was du denkst, wenn du solche Verse liest, wo es um einander unterordnet zu ordnen geht. Oder wenn ich dir sage, ordnet euch einander unter, ob du dann irgendwie direkt so einen Schritt zurückgehst und denkst, das ist irgendwie was Negatives. Ich glaube, dass dieses Wort Unterordnung schon sehr negativ bei uns geprägt ist. Und ich glaube, das ist auch irgendwie normal, weil Jesus es ja schon sagt, dass die Welt uns das genauso vorlebt. Dass die Leute, die Macht haben, die Leute, die irgendwie Verantwortung tragen, ganz oft so leben, dass sie sich aufspielen, dass sie andere niedermachen, dass sie so leben, dass man ganz normal davon geprägt ist, dass sobald ich unter etwas bin, dass es was Schlechtes ist. Unterordnung ist gleich irgendwie damit, dass man schwach ist, dass man wertlos ist, dass man klein ist. Aber die Ordnung Gottes hat ein anderes Ziel. Bei Gott geht es nicht darum, sich klein zu machen, sondern es geht um Liebe. Und wie wir es schon gehört haben, um Frieden. Und ich will dich ab heute herausfordern, in dieser Ordnung zu leben und zu begreifen, dass diese Unterordnung, dass wir uns einander unterordnen, in der Furcht Christi was Wertvolles ist, etwas Positives ist. Egal wie alt du bist, wie jung, wie unerfahren oder erfahren, wie lange du schon Christ bist oder nicht, dass du trotzdem immer diesen Blick darauf hast, dass du dich einander, dass du dich den anderen unterordnest. Dein Maßstab ist Jesus. Er ist der König der Könige. Er ist der Herrscher der Welt. Er ist der Schöpfer des ganzen Universums. Er ist so groß und allmächtig. Er ist unfassbar, dass wir das gar nicht wirklich begreifen könnten. Und er war sich nicht zu schade, von der Herrlichkeit, vom Himmel, von dieser innigen Gemeinschaft mit seinem Vater auf diese Welt runterzukommen und eine zerbrechliche Gestalt anzunehmen, um sich so weit zu erniedrigen, dass er angespuckt wird. Er ist auf diese Welt gekommen, um zu dienen, um sich schlagen zu lassen, um sich verspotten zu lassen, um letztendlich für dich am Kreuz zu sterben. Er hat diese grausame Hinrichtungsmethode auf sich genommen, damit du die Chance hast, unverdient eine Beziehung mit dem Vater im Himmel zu bekommen. Jesus ist in den Tod gegangen, hat deine Schuld am Kreuz getragen, obwohl er nichts verkehrt gemacht hatte. Er hat seine Macht nicht missbraucht. Er hat sich nicht aufgespielt. Er hat nicht irgendwie uns Menschen einfach allein gelassen, sondern er ist demütig geworden. Er ist klein geworden und in den Tod gegangen. Und das ist der Maßstab, den wir anlegen müssen. Das ist die Ehrfurcht Jesu. Das ist das, worum es geht. Das heißt konkret für dich, wenn du als Christ unterwegs bist, überlege dir, wie du demütig sein kannst. Bete gleich in der Lobpreiszeit, bete einfach dafür, dass du ein demütiges Herz bekommst. Dass du deine Menschen siehst mit den Augen Gottes. Überlege dir, wo kannst du deinem Nächsten dienen? Egal, ob du alt bist, jung bist, erfahren, unerfahren. Egal, wie deine Umstände sind, schau auf deinen Nächsten, wie du ihm unterstützen kannst. Vielleicht auch finanziell, vielleicht auch einfach durch Zeit, die du investierst in Menschen, die einsam sind. Überlege, wo du demütig anderen dienen kannst, wo du diese Ordnung Gottes leben kannst. Bete dafür, dass Gott dir jemanden aufs Herz legt, dass Gott dir ein demütiges Herz gibt. Und wenn du mit Christsein noch gar nicht so viel zu tun hast und du das noch gar nicht so für dich angenommen hast, dann ist heute vielleicht genau der Tag, wo du darüber nachdenkst, was es für dich ganz persönlich heißt, dass Jesus sich so sehr erniedrigt hat, so sehr demütig war, dass er am Kreuz gestorben ist, obwohl er nichts falsch gemacht hatte. Also er war der Sohn Gottes und ist aus dieser Herrlichkeit auf die Welt gekommen. Für dich, damit deine Schuld, die du eigentlich tragen müsstest, damit du diese Schuld nicht bezahlen müsstest mit dem ewigen Tod. Überlege dir, was das für dich für Konsequenzen hat, ganz persönlich. Wenn wir uns jetzt die nächsten Verse anschauen, dann finden wir die drei Ordnungen, die dann auch hier aufgegriffen werden. Das ist zum einen Jesus und die Gemeinde, dann der Mann und die Frau und die Eltern und die Kinder. Grundsätzlich wird hier also irgendwie eine Ordnung in der Familie beschrieben. Das Bild von Jesus und der Gemeinde nutzt Paulus hier, um ein ganz, ganz fettes Beispiel zu geben, wie Ordnung wirklich gelebt werden sollte. Er nimmt hier Jesus nochmal als Vorbild und sagt, so ist Leitung, so lebe ich als Haupt, genauso wie Jesus es getan hat für seine Gemeinde. Er nimmt es als Beispiel, als Vorbild für die Ordnung als Mann und Frau. Und er sagte, der Mann soll Haupt sein, die Frau soll sich unterordnen. Und er sagt dann in Kapitel 6, die Kinder sollen ihre Eltern ehren, sie sollen gehorsam sein und die Eltern sollen ihre Kinder nicht zum Zorn reizen. Und wenn wir den Text anschauen, dann merken wir zwei Dinge. Immer, wenn es um die übergeordnete Rolle geht, dann geht es um Liebe. Und immer wenn es um die untergeordnete Rolle geht, dann geht es um Respekt und Gehorsam. Zum Beispiel in Vers 25 heißt es, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Da kommt das nochmal raus, wie krass dieses Beispiel von Jesus ist. Vers 28, so sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Vers 33, jedenfalls auch ihr, jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. Kapitel 6, Vers 1, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. Ehre dein Vater und deine Mutter. Und Vers 4, und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Wir sehen also in dieser Tabelle, dass wir diese drei Ordnungen haben, die hier beschrieben werden, die alle die gleiche Aufforderung haben. Die übergeordnete Rolle soll immer lieben, soll ihre Kinder nicht reizen, soll einfach die Liebe nach unten geben. Und die untergeordnete Rolle soll respektieren, soll gehorsam sein, soll unterstützen. Und im ersten Punkt haben wir herausgefunden, dass die Ordnung Gottes Frieden bringt. Und das funktioniert aber nur, wenn jeder in seiner Rolle aktiv lebt. Es ist nicht irgendwie machbar, das zu schaffen, wenn ich mich einfach zurücklehne und denke, ich mache nichts hier dafür. Keiner kann sich ausruhen oder auf den anderen stützen in einer Familie. Jeder hat seine Rolle und muss diese auch ausleben, damit es funktioniert. Die Männer sollen lieben, die Frauen sollen respektieren. Die Eltern sollen lieben und die Kinder sollen gehorchen. Genauso wie Jesus liebt und die Gemeinde ihn Ehre geben soll. Und die Gefahr, die ich auch noch in die Tabelle mit reingepackt habe, ist halt immer, dass die übergeordnete Rolle ganz schnell dazu tendieren kann, ihre Macht zu missbrauchen, von oben herab zu handeln. Und die Gefahr bei der untergeordneten Rolle ist, rebellisch zu sein und in die Rebellion zu gehen. Unser ältester Sohn ist gerade in so einer Art Rebellion. Er ist in seiner Trotzphase und er macht es nicht ganz bewusst, dass er jetzt sagt, ja, ich will jetzt mal richtig die nächsten Monate gegen meine Eltern rebellieren, sondern man merkt aber trotzdem, dass in diesem Menschen, glaube ich, diese Rebellion ein Stück weit drinne ist. Dass wir, sobald wir merken, uns passen Dinge nicht ganz so gut oder wir haben andere Meinungen, dass wir irgendwie gegen angehen. Pauschal sagt er erstmal nein, pauschal ist irgendwie das nicht so gut, was wir eigentlich jetzt machen sollen und immer so ein bisschen, auch wenn er genau weiß, er darf das nicht tun, ein bisschen ausprobieren, wie weit kann ich trotzdem noch gehen. Und genauso ist es auch bei meiner Frau, dass sie nicht rebelliert und trotzig ist, aber dass sie mir spiegelt, wenn ich sie nicht gut mitnehme und nicht gut kommuniziere, was ich vorhabe, was ich mir gedacht habe beim egal welchen Punkten, dass sie es dann schwer findet, mich einfach in diesem Punkt auch mit zu unterstützen und da mitzugehen, weil sie nicht genau weiß, was ist jetzt Sache. Und dann merkt sie auch, dass sie dann erstmal das Gefühl hat, was soll das jetzt alles? Und das ist genau diese Gefahr der Unterordnung. Dinge vielleicht lieber selbst in die Hand nehmen zu wollen, weil es nicht so klappt, wie man es sich vorgestellt hat, und einfach dagegen anzugehen. Die Gefahr beim Hauptsein ist, seine Macht zu missbrauchen. Und das fängt, glaube ich, schon bei Kleinigkeiten an. Wenn ich jetzt mit meinem Sohn gespielt habe und er irgendwas wieder schlecht macht oder mich wieder provoziert in Dingen, dann merke ich, wie in mir manchmal Gedanken hochkommen, so von wegen, du sollst jetzt gehorchen und du machst jetzt, was ich dir sage. Und solange ich hier, ne, solange du deine Füße unter meinen Tisch hast, weiß nicht, ob du diesen Spruch kennst von deinen Eltern. Ja, aber solche Gedanken, glaube ich, sind schon Machtmissbrauch. Da geht es schon dann darum, dass ich merke, dass mein Motiv ist für dieses Gehorsamsein einfach, dass ich jetzt will, dass er mir gehorcht, weil ich der Autorität bin. Ich wünsche mir einfach, dass er in dem Moment das tut, was ich sage, weil ich einen Wunsch habe, dass er genau das tut. Aber darum geht es nicht, wenn ich Macht habe. Da geht es nicht darum, was ich will. Ich boxe nur meinen Willen durch. Das ist das falsche Herangehen. Auch wenn ich schlecht drauf bin, wenn ich angestrengt bin, habe ich nicht das Recht, andere niederzumachen. Habe ich nicht das Recht, nur meine Sachen durchzuboxen, weil ich vielleicht die Macht gerade dazu habe. Doch was wird passieren, wenn wir als Familien in einer göttlichen Ordnung leben würden? Was würde passieren, wenn Ehemänner ihre Frauen bedingungslos lieben, wie Jesus die Gemeinde liebt? Was würde passieren, wenn Ehefrauen ihre Männer unterstützen und für sie da sind und sie respektieren? Was wäre, wenn Eltern ihre Kinder lieben und ihnen das zeigen und in Liebe begegnen und Kinder wirklich verstehen, was es heißt, gehorsam zu sein? Wenn wir unsere Familie mit etwas vergleichen, dann können wir das sehr gut mit einem Fahrradreifen tun. Ich habe euch mal eins mitgebracht. Und das Ganze funktioniert so, wenn ich jetzt an einer Stelle anfange, mich in meiner Rolle wirklich so zu verhalten, wie es in dieser Epheserstelle steht, dass ich etwas in Gang setze. Es fängt damit an, dass wenn zum Beispiel ich als Ehemann diese Aufforderung wahrnehme und meine Frau liebe, wie Jesus die Gemeinde liebt, wenn ich meine Liebe einfach wirklich so lebe, dass sie spürt, dass ich sie bedingungslos liebe, dann setze ich etwas in Gang, nämlich einen Kreislauf. Und sie schafft es viel leichter, mich dadurch zu respektieren, weil ich sie liebe. Genauso, wenn sie anfängt, mich zu respektieren und mir immer wieder auch zu zeigen, wie sie mich respektiert, startet auch genauso der Kreislauf hier, dass ich automatisch es viel leichter finde, sie zu lieben. Wenn einer anfängt zu lieben, wenn einer anfängt zu respektieren, wird ein Kreislauf in Gang gesetzt. Wenn einer anfängt, dann wird ein Segenskreislauf in Gang gesetzt, der einfach zeigt, dass dieses Familienrad funktioniert. Vielleicht ist es bei dir gerade so, dass dieses Rad einfach stillsteht. Es hat keine wirkliche Funktion. Ein Reifen muss sich drehen. Das ist das, wozu ein Reifen quasi bestimmt ist. Vielleicht ist bei dir aber gerade so, dass keine Liebe, kein Respekt da ist, keine Ordnung da ist und du gerade auch in dieser Zeit vielleicht nicht genau weißt, wo ist oben, wo ist unten, wo geht's eigentlich lang. Und dann wünsche ich mir einfach, dass du bei dir selbst anfängst, in deiner Rolle, egal ob das als Kind ist, als Ehemann, als Ehefrau, als Elternteil, dass du anfängst zu lieben und oder zu respektieren. Wenn du nämlich anfängst, Kraft zu investieren auf der einen Seite, dann setzt du den Segenskreislauf in Gang. Wenn du in der Ordnung Gottes lebst, dann setzt du diesen Segenskreislauf in Gang. Familie kann dann aufblühen. Familie kann dann funktionieren und zum Segen werden. Ich komme zurück zum Anfang. Nach diesem Hurricane gab es die Studie, dass einige Beziehungen zerbrochen sind, einige Familien kaputt gegangen sind und andere Familien aber dadurch gestärkt wurden, geheiratet wurde, Kinder gezeugt wurden und sie einfach aus dieser Krise positiv rausgekommen sind. Natürlich gilt diese Ordnung Gottes, die ich dir gerade vorgestellt habe, zu jeder Zeit. Natürlich ist diese Ordnung eine Grundvoraussetzung dafür, dass ich eine Familie aufbaue, die Gott zum Segen wird. Ich muss diese Ordnung leben, damit dieser Kreislauf generell funktioniert. Aber ich glaube, besonders in dieser herausfordernden Zeit ist es ein guter Weg und ein wichtiger Weg, um gestärkt aus dieser Zeit herauszugehen. Um nicht daran zu zerbrechen, wenn immer wieder Strukturen fallen und immer wieder Dinge umgeworfen werden. Wenn dann klar ist, wie ist die Ordnung in meiner Familie, dann kann ich mich auch daran orientieren. Dann kann ich auch daran eine Sicherheit haben. Wenn jeder seine Rolle lebt. Das heißt, ganz konkret für dich, ordne dich unter. Überlege, wie du ein demütiges Herz bekommen kannst. Überlege aber auch, wo du vielleicht dazu tendierst zu rebellieren, wo du Punkte hast in deinem Leben, die dir noch irgendwie schwerfallen, wo du zurückstecken musst. Bete für deinen Mann, bete für deine Eltern. Überlege, wo du deinen Mann oder deinen Eltern irgendwie ganz praktisch unterstützen kannst. Wo kannst du eine Hilfestellung geben? Wie kannst du deine Gaben, deine Stärken, deine Art, deinen Charakter positiv einbringen, um ihn zu unterstützen? Entscheide dich dafür zu respektieren, auch wenn es dir schwerfällt, auch wenn du vielleicht eine andere Meinung hättest oder vielleicht auch nicht die Entscheidung komplett verstehst, die gerade getroffen wurde. Entscheide dich dafür zu respektieren, trotz schwieriger Umstände. Nimm dir konkret eine Sache vor, die du tun möchtest, um deinen Mann oder deine Eltern, egal in welcher Rolle du gerade bist, zu zeigen, dass du sie respektierst. Liebe deine Frau, liebe deine Kinder. Bitte Gott, dass er dir ein liebendes Herz schenkt und dass er dir zeigt, was es heißt, bedingungslos zu lieben. Überlege dir, wo du deine Macht missbrauchst, wo du egoistisch denkst und überprüfe immer wieder deine Motive. Handle ich jetzt aus Egoismus? Handle ich jetzt, weil ich es so möchte, weil ich es so durchdrücken will? Oder handle ich für meine Familie, für meine Frau? Denk darüber nach, was deine Familie braucht, wie du sie unterstützen kannst, wie du ihnen dienen kannst. Überlege, wie du sie voranbringen kannst, dass sie aufblühen, dass sie gestärkt werden. Übernimm Verantwortung. Bete für deine Frau, für deine Kinder. Gib ihr einen sicheren Rahmen. Nimm auch du dir eine konkrete Aufgabe vor für die nächste Zeit, wie du deiner Frau oder deinen Kindern zeigen kannst, dass du sie liebst, dass du dich um sie kümmerst. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Unterordnung hat bei Gott nichts mit Unterdrückung zu tun. Hauptsein heißt hauptsächlich zu lieben und zu dienen. Gott wünscht sich, dass wir als Familien in seiner Ordnung leben, damit Frieden und Segen entsteht. Wenn du also anfängst, deine Rolle wirklich zu leben, dann kannst du diesen Segenskreislauf in Gang setzen. Dafür würde ich jetzt gerne noch beten. Vater, ich bete, dass du jeden, der das hier geschaut hat, wirklich segnest, dass du jeden hilfst, in seiner Rolle aufzugehen, damit Segenskreisläufe gestartet werden in unseren Familien, in unseren Beziehungen. Ich bete darum, dass du wirkst, dass du uns die Kraft gibst zu lieben, dass du uns die Kraft gibst zu respektieren. Danke, dass du, Herr Jesus, das perfekte Beispiel dafür warst und bist. Lass uns daran immer wieder uns orientieren und darauf schauen, was du für uns getan hast. Danke für deine Liebe, danke für deine perfekte Demut und ja, dadurch auch Gnade, die wir Tag für Tag erleben dürfen. Amen.